Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Jahrzehntelang bestimmte das Assad-Regime die Geschicke Syriens. Und am Ende kollabierte es innerhalb weniger Tage. Diktator Bashar al-Assad flüchtete zu seinem Verbündeten nach Moskau. Seine Gegner zogen jubelnd in die syrische Hauptstadt Damaskus ein. Für den Nahen Osten, so schreibt der Spiegel, ist das Ende der Assad-Diktatur ein epochales Ereignis. Warum aber ist der Sturz des syrischen Autokraten potenziell so weitreichend für die gesamte Region? Wie konnte es passieren, dass das Regime auf diese Art in sich zusammenfiel? Und wie groß ist das Risiko, dass sich die Dinge in Syrien nicht zum Positiven wandeln, sondern dass das Land ins völlige Chaos abgleitet oder die eine autoritäre Herrschaft durch die nächste abgelöst wird? Das besprechen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit dem Nahost-Experten Michael Bauer. Michael Bauer leitet das Auslandsbüro Libanon der Konrad-Adenauer-Stiftung, das auch für Syrien zuständig ist. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit dem Nahost-Experten Michael Bauer. Hallo Michael und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Fabian.
Michael, du kennst das ja in unserem Podcast. Die beginnen wir zumeist mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du kurz und knapp komplettierst, okay?
Los geht's.
Los geht's. Die jüngsten Ereignisse in Syrien sind
eine große Chance für das Land, das jetzt aber auch vor großen Herausforderungen steht.
Als ich davon erfahren habe, dass Assad das Land verlassen hat, da dachte ich,
ich habe die Entwicklungen in den letzten zwei Wochen ziemlich genau verfolgt und war dann vom Verlassen Assads des Landes gar nicht mehr so überrascht.
Die Zukunft Syriens ist,
Syrien steht am Scheideweg. Es kann zu einer wirklich erfolgreichen Neuordnung in diesem Land kommen, aber es kann natürlich auch einen Rückfall in eine Bürgerkriegssituation geben, je nachdem, wie die handelnden Akteure und die externen Player jetzt sich hier in Syrien positionieren.
Michael, erst Hafez al-Assad, dann sein Sohn Bashar. Mehr als 5 Jahrzehnte regierten die al-Assad Syrien. Damit ist es bekanntlich nun vorbei. Nachdem die Rebellen Ende November eine Offensive gestartet hatten, kollabierte das Assad-Regime in nur wenigen Tagen. Was sind die Gründe für dieses jähe Ende eines Regimes, das sich zuvor so lange hat halten können?
Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Aspekten in diesen Entwicklungen jetzt zusammenliefen. Zum einen war es durchaus klar, wie schwach das Regime ist. Also insofern, das ist keine Neuigkeit gewesen. Das syrische Regime war in den letzten Jahren immer mehr zu einem Narkostaat geworden, finanzierte sich durch Drogenhandel, durch eine Kriegsökonomie, versuchte von humanitären Hilfen, die ins Land kamen, zu profitieren, hatte also immer weniger auch eigene Mittel, um die Regimegünstlinge und die Entourage um das Regime herum zu stützen. Die syrische Armee war schwach, war gespalten, war fragmentiert, auch in verschiedenen Loyalitäten verstrickt. Und gleichzeitig war das syrische Regime auch abhängig, in erheblichem Maße abhängig für sein militärisches Überleben von externen Akteuren, von seinen Patronen, sozusagen zum einen von Russland und zum anderen vom Iran. Und diese beiden Akteure waren nun nicht in der Lage und vielleicht auch nicht ganz willens, dem Regime so zur Seite zu springen, wie das vor dem Hintergrund dieses jüngsten Rebellenangriffs der Fall hätte sein müssen, um das Regime zu stützen. Russland verwickelt in seinen Angriffskrieg in der Ukraine, Iran und vor allem dessen libanesischer Verbündeter Hezbollah in dem jüngsten Krieg mit Israel erheblich geschwächt, waren also mit anderen Schauplätzen beschäftigt und Assad war auf sich gestellt.
Du hast jetzt gesagt Narkostaat, das vielleicht ganz kurz zur Ergänzung, das ist die Droge Kaptagon, die in Syrien vielfach hergestellt und exportiert wird und eine wichtige Einnahmequelle des Assad-Regimes über die Jahre geworden ist, richtig?
Ganz genau.
Viele Syrer, wir haben die Bilder gesehen, sind jetzt sehr erleichtert, dass die Assad-Herrschaft ein Ende hat. Auch wenn die Zukunft des Landes, du hast das auch schon angedeutet, völlig ungewiss ist. Um die Reaktion zu verstehen, muss man wissen, was es für die Menschen in Syrien bedeutete, unter den Assads zu leben. Wie würdest du das Regime beschreiben? Was waren die zentralen Charakteristika der Assad-Herrschaft?
Ja, das Regime des Hauses Assad, das ja über 50 Jahre in Syrien Bestand hatte, Hafez al-Assad, der Vater, und jetzt Bashar al-Assad, war ein Regime, das auf Angst letztlich gegründet war. Die Herrschaft fußte darauf, dass man gegen Oppositionelle, gegen Gegner mit massiver Gewalt vorgegangen ist, mit Einschüchterungen. Die Gefängnisse des Regimes sind berüchtigt. Hunderttausende von Menschen sind während der Jahrzehnte der Herrschaft dort verschwunden und oft grausam zu Tode gekommen. Gefängnisaufstände wurden mit größter Brutalität niedergeschlagen. Gleichzeitig präsentierte das Regime sich auch immer als gewissermaßen Schutzpatron der Minderheiten. Und das war in einem sehr perfiden Spiel, wurde das durchgeführt, in dem Minderheiten auch immer wieder entsprechend an Massakern beteiligt wurden, sodass sie fürchten mussten, bei einem Fall des Regimes entsprechend auch in Mithaftung genommen zu werden. Also es ist eher eine Art Geiselhaft, in die diese Minderheiten durch das Regime genommen wurden. Und schließlich und endlich, wenn wir uns den syrischen Bürgerkrieg anschauen, dann ist dieser Verlauf des syrischen Bürgerkriegs auch nochmal exemplarisch, wenn man so möchte, für die Herrschaftspraxis von der über einer 500.000 toten Syrern, die es im Zuge dieses Kriegs gab, ist die große Mehrheit Opfer des Regimes geworden, das auch nicht davor zurückschreckte, chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, Fassbomben gegen Städte, die von Aufständischen kontrolliert wurden, einzusetzen. Also ein in äußerster Brutalität geführter Bürgerkrieg, der ja letztlich exemplarisch eben für diese Herrschaftspraxis war.
Michael, bei aller Erleichterung über das Ende dieser brutalen Diktatur ist es aber ja so, dass der zentrale Akteur des jüngsten Aufstandes die Miliz Hayat Tahrir al-Sham war, kurz HTS genannt. Ihr Anführer al-Jawlani war Teil von Al-Qaida und wurde 2013 von den USA als Terrorist eingestuft. Die Miliz versucht nun, sich gemäßigter zu geben, nicht zuletzt mit Blick auf die von dir auch eben erwähnten Minderheiten, also Alawiten, Christen, Drusen in Syrien. Wie würdest du HTS beschreiben und für wie glaubwürdig hältst du diesen Kurs der Mäßigung?
Ja, alles, was du zu HTS gesagt hast, beschreibt sie schon ganz gut. Es ist eine Miliz, die letztlich auch auf einer dschihadistischen Ideologie basiert, die in ihrer Entstehungsgeschichte Al-Qaida zuzuordnen ist, die also, nun muss man sagen, alles andere sozusagen als die Idee einer säkularen Opposition gegen Assad vertreten hat im Bürgerkrieg.
Die es ja auch gibt, die säkulare Opposition.
Die es auch gibt, die es vor allem am Anfang gab, die aber sich eben auch als wenig durchschlagskräftig letztlich gegen das Regime erwiesen hat. Und im Zuge des Verlaufs des Bürgerkriegs wurden dann eben die verschiedenen dschihadistischen und islamistischen Gruppen immer stärker in Syrien. Die bekannteste ist sicherlich der sogenannte Islamische Staat, aber HTS ist eben auch eine Gruppe, die aus der Nusra-Front eigentlich hervorging, eben auch einer islamistischen Rebellengruppe, die sich am Aufstand gegen Assad beteiligt hat. HTS ist es gelungen, in den letzten Jahren eine Herrschaftsstruktur in der syrischen Provinz Idlib aufzubauen. Und die Organisation hat sich dort, und das ist auch mit der Person Jawlanis eben verbunden, durchaus auch als pragmatisch erwiesen, weil sie eben erkannt hat, dass man, um dieses Herrschaftssystem dort aufrechtzuerhalten, auch internationale Hilfe braucht und entsprechend auch sich als kooperationsbereit und kooperationswillig mit internationalen Organisationen, eben insbesondere im humanitären Bereich, gezeigt hat. Es wird jetzt aber eben schon eine große Frage, diese Frage stellt sich jetzt, ist HTS bereit und sind die verschiedenen Milizen, die mit dieser Organisation auch verbündet sind, bereit, einen wirklichen Übergang in Syrien mitzugestalten? Denn ich glaube, eins ist klar, ein so heterogenes Land wie Syrien, heterogen mit Blick auf ethnische Gruppen, auf religiöse Gruppen, lässt sich natürlich keiner dschihadistischen oder islamistischen, sagen wir mal so, islamistischen Ideologie unterwerfen, dann würde dieser Prozess letztlich scheitern.
Michael, was hältst du denn jetzt für die zwei, drei plausibelsten Szenarien mit Blick auf die Zukunft Syriens?
Ja, ich glaube, es sind tatsächlich eine ganze Reihe von Fallstricken oder Herausforderungen, die sich gerade stellen. Also die erste Frage ist natürlich, wird es gelingen oder wird es einen Konflikt zwischen diesen verschiedenen Milizen, die jetzt eben hier gegen Assad kooperiert haben, die aber durchaus eben auch unterschiedlich sind mit Blick auf ideologische Ausrichtung und auch mit Blick auf ihre ausländischen Verbindungen, wird es hier zu Konflikten kommen. Wenn es diesen Akteuren gelingt, und momentan hat ja HTS hier gewissermaßen das Sagen, oder Jolani hat sich so gewissermaßen als eine Art Sprecher herausgebildet, der auch eine Reihe, zumindest auf der deklaratorischen Ebene, ganz nachvollziehbarer Dinge gesagt hat, mit Blick auf Schutz von Minderheiten, mit Blick auf Kooperation mit dem, was vom syrischen Staatsapparat eben noch vorhanden ist, um einen entsprechenden Übergang hinzubekommen, der eben verhindert, dass die öffentliche Ordnung im Land zusammenbricht, der sicherstellt, dass die Versorgung der Menschen möglich ist. Also das ist sozusagen mal das Ziel, das hier ausgerufen wurde. Ob das gelingt, ist nicht ganz klar, weil eben durchaus eine hohe Heterogenität vorhanden ist. Und eine weitere große Baustelle, die ich sehe, ist die Frage der Zukunft der Kurden, die ja als westlicher Partner im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat auch ihren Einflussbereich in Syrien ausgeweitet haben, dabei auch mehrheitlich arabisch besiedelte Gebiete, arabische Stämme im Nordosten des Landes unter Kontrolle genommen haben. Dort gibt es immer wieder Konflikte. Darüber hinaus ist die starke kurdische Präsenz in Syrien und dort eben auch vor allem der PKK, auch insbesondere der Türkei, ein Dorn im Auge, sodass das also auch ein potenzieller Konfliktherd sein könnte, dass es hier ein Konflikt zwischen einerseits arabischen Milizen, die zum Teil ja mit der Türkei kooperieren, und der Türkei und andererseits eben der syrischen Kräfte im Land sich entwickeln kann. Und vielleicht noch ein drittes Negativszenario, wenn man so möchte, dass es wäre unter Umständen auch ein Wiedererstarken des sogenannten Islamischen Staats, der in den letzten anderthalb bis zwei Jahren immer aktiver auch in Syrien und im Irak wieder geworden ist und der natürlich auch davon profitieren würde, wenn es zu einem solchen Konflikt zwischen Arabern und Kurden käme, denn insbesondere in den von den Kurden kontrollierten Gebieten oder an der Grenze, in der Grenzregion zwischen diesen Gebieten ist auch immer wieder eine verstärkte IS-Präsenz zu beobachten gewesen.
Um solche Szenarien jetzt, also das verstärkte Konflikte zu vermeiden, wäre ja in gewisser Weise ein inklusiver Ansatz notwendig. Wie realistisch hältst du das, dass das jetzt den Oppositionskräften gelingen kann? Vorher, man war sich einig, man war gegen Assad, aber das ist ja, wie du gesagt hast, bei manchen zumindest beschränkte sich die Einigkeit eben einfach auf die Gegnerschaft zu Assad. Wie wahrscheinlich ist es, dass es gelingen kann, dann doch da einen inklusiven Vorgang zu beginnen?
Naja, eine Wahrscheinlichkeit lässt sich da ehrlicherweise nicht quantifizieren. Also wir haben ja verschiedene politische Prozesse auf internationaler Ebene unter Leitung der Vereinten Nationen, in denen das syrische Regime bisher immer letztlich die blockierende Kraft war. Hier stellt sich jetzt die Frage, lassen sich solche Formate entsprechend mit den neuen Akteuren oder beziehungsweise mit den Akteuren, die eben jetzt die Kontrolle zum Teil zumindest übernommen haben, aufs Gleis setzen oder wiederbeleben? Das wäre gewissermaßen so die große Makroebene. Entsprechend dann auch der UN-Sicherheitsratsresolution 2254, der zufolge eben ein von Syrern geführter Prozess der Neuordnung Syriens angestrebt werden soll. Das wäre sicherlich ein wichtiger erster Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich jetzt, und das ist auch sehr unmittelbar wichtig, was konkret vor Ort geschieht. Also die Frage ist, kommt es zu Racheakten gegen Vertreter des syrischen Regimes? Kommt es zu Repressionen gegen Minderheiten? Insbesondere natürlich der Aleviten, die Religionsgruppe, der Assad-Clan angehört hat und die gewissermaßen auch die Machtbasis dieses Regimes bildeten. Und hier stellt sich eben die Frage, mit welchen Strukturen vor Ort kann man zusammenarbeiten, um so etwas zu verhindern oder beziehungsweise um die Potenziale von solchen traditionellen Strukturen und Prozessen und Akteuren für die Schaffung einer, wenn man es mal Friedensinfrastruktur vielleicht nennen möchte, zusammenzuarbeiten. Es gibt da verschiedene Initiativen, an denen sozusagen sich Stämme beteiligen können, an denen sich Religionsgruppen beteiligen können, an denen auch ethnische Gruppen sich beteiligen. Und diese Strukturen, diese Prozesse, die gilt es jetzt zu nutzen. Und die wurden meines Wissens auch im Kontext dieser Vorstöße der ja zum Teil dschihadistischen Milizen genutzt, um gewissermaßen Verhandlungen zwischen verschiedenen religiösen Würdenträgern, also insbesondere zwischen Sunniten und Alawiten beispielsweise, zu ermöglichen. Und das sind also gewisse...
Michael, nur, dass ich das verstehe. Also das sind Verhandlungen sozusagen innerhalb Syriens. Zu Akteuren innerhalb Syriens, die in einen Austausch getreten sind.
Genau, richtig, ja.
Lass uns, Michael, kurz von der Situation direkt in Syrien noch ein bisschen weiter ausgreifen, und zwar auf die geopolitische Lage in der Region. Es mehren sich jetzt die Stimmen, die sagen, dieser Sturz Assads könnte eine völlig neue Dynamik auch in der Region erzeugen. Glaubst du das auch? Also wie weitreichend ist das geopolitisch, dass das Assad-Regime jetzt gefallen ist?
Es ist mit Sicherheit eine grundlegende geopolitische Veränderung, die wir jetzt auch sehen werden. Denn Assad und sein Regime waren ja einerseits ein enger Partner Irans und der sogenannten iranischen Achse des Widerstands, mit der sozusagen Einfluss und Macht Irans in die Region projiziert wurde, mit Terrorgruppen, Milizen und eben auch mit dem Assad-Regime.
Also der Hamas und der Hezbollah zum Beispiel.
Hamas, Hezbollah und anderen Milizen. Und der Sturz Assads schwächt natürlich ganz klar diese Achse. Es wird auch für die libanesische Hezbollah nochmal bedeutend schwerer werden, sich nach dem Krieg mit Israel zu reorganisieren und wieder zu bewaffnen. Hezbollah verliert auch so etwas wie die strategische Tiefe, die diese Organisation eben in Syrien immer wieder gefunden hat. Und nicht nur für die Region ist die Entwicklung natürlich wichtig, auch wenn wir uns auf Russlands Einfluss im Mittelmeerraum, wenn wir darauf schauen. Russland verliert ganz klar mit dem Assad-Regime einen engen Verbündeten und kann eben auch hier in erheblichem Maße oder wird wahrscheinlich seinen militärischen Einfluss in der Region verlieren. Russland war ein enger Verbündeter Assads, hat bereits aus Sowjetzeiten einen Militärhafen in Syrien betrieben, der einzige Mittelmeerhafen, den Russland hat, und war auch sonst mit allerlei militärischer Infrastruktur dort präsent. All das ist jetzt in Frage gestellt und hat natürlich weitreichende geopolitische Folgen.
Also können wir sagen, auf jeden Fall ein Rückschlag für Iran und die Ambition Russlands in der Region. Wie sieht es mit der Türkei aus? Da wurde jetzt ja häufig gesagt, dass die Türkei eventuell von dieser Situation profitieren könnte.
Ja, die Türkei ist auf jeden Fall der Akteur, der die engsten Beziehungen zu den Milizen, zu den Rebellengruppen hat, die eben von Norden jetzt aus diesen Vorstoß gegen das Assad-Regime angeführt haben. Insbesondere eng war die Arbeit, die Kooperation der Türkei mit der syrischen Nationalarmee, der Syrian National Army, in einem Konglomerat aus Milizen und Warlords. Wir hatten anfangs, glaube ich, schon darüber gesprochen. Und auch mit der HTS gab es zumindest die auch in der Türkei natürlich als Terrororganisation eingestuft ist, aber die eben nun mal auch im Norden Syriens präsent war und dort auch insofern in Idlib eine Rolle erfüllte, als sie über 2 Millionen binnenvertriebene Syrerinnen und Syrer in Idlib eben aufgenommen hatte und dort irgendwie die Versorgung mit internationaler Hilfe sicherstellen musste. Und auch hier hatte natürlich die Türkei ein Interesse daran, dass dieses System dort nicht komplett zusammenbricht und diese Menschen dann in Richtung Türkei fliehen. Also die Türkei ist der Akteur, der sicherlich die besten Beziehungen zu entscheidenden Akteuren im Kontext des Sturzes des Assad-Regimes hat und das mit Sicherheit auch versuchen wird, für seine eigenen Interessen zu nutzen. Es gibt hier zwei Aspekte, glaube ich, die wichtig sind. Das eine ist eben die Frage der Rückkehr von 3,5 bis 4 Millionen syrischen Flüchtlingen aus der Türkei nach Syrien. Das bedeutet aber eben auch, dass die Türkei ein großes Interesse daran hat, dass eine Stabilisierung und eine positive sozioökonomische Entwicklung in Syrien vonstatten geht, denn sonst werden diese Menschen nicht zurückkehren. Also entsprechend wird die Türkei auch auf die Akteure in Syrien einwirken wollen. Die andere Frage, das ist die der Zukunft der Kurden. Wir hatten auch darüber schon gesprochen. Die PKK ist eben stark auch in Syrien und wird natürlich als eine massive Bedrohung aus Sicht Ankaras wahrgenommen. Und das ist aus meiner Sicht eine der großen Fragen, eben wie es jetzt in Syrien weitergeht. Wird es zu irgendeiner Art von Sicherheitsarrangement zwischen Türkei und den Kurden in Syrien kommen? Oder werden wir dort eher eine Konfrontation sehen? Eine wichtige Frage dabei ist natürlich dann auch noch das zukünftige US-Engagement in der Region, denn aktuell sind ungefähr 900 amerikanische Soldaten noch in den kurdischen Gebieten präsent und arbeiten teilweise auch mit den Kurden zusammen. Und da haben wir gewissermaßen eine US-Stabilisierung in der Region, die aber vom neuen US-Präsidenten Trump bereits während seiner ersten Amtszeit immer wieder in Frage gestellt wurde. Also insofern werden da sich einige Entwicklungen erst wirklich herauskristallisieren, wenn Trump auch in Amt und Würden sein wird.
Und wenn wir auf Israel schauen, was glaubst du, wie blickt man dort auf die Entwicklung in Syrien? Ist man da eher beunruhigt oder sagt man, das ist eine sehr große Chance, weil eben mit Assad ein enger Verbündeter Irans gestürzt wurde?
Ich glaube, auch in Israel wird man erstmal auch abwarten und beobachten müssen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ich denke, Grundsätzlich würde man dort sagen, es ist positiv, dass Assad gestürzt ist, denn, wie du gesagt hast, ein Verbündeter Irans ist damit verschwunden. Die Achse des Widerstands, dieser Korridor, der eben von Iran durch Irak, Syrien bis in den Libanon reichte, ist damit erstmal ja unterbrochen oder zumindest geschwächt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass man in Israel glücklich wäre, wenn es jetzt also zu einer Art neuer Ausbruch des Bürgerkriegs käme in Syrien, weil sich die verschiedenen Milizen und Akteure und Rebellengruppen dort eben nicht auf einen friedlichen Übergang einigen können. Wir haben auch gesehen, dass die israelische Regierung die Armee veranlasst hat, in die Waffenstillstandszone zwischen Golanhöhen und Syrien vorzudringen. Offiziell wurde das begründet damit, dass man entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen wollte, also auch entsprechende militärischen Maßnahmen seitens Israel lassen sich aktuell beobachten.
Zum Abschluss die Frage: Können dann Deutschland und die EU aus deiner Sicht Dinge tun, um die Situation in Syrien in Richtung Stabilität zu verändern?
Ja, ich denke, wir hatten ja insgesamt im Westen, in Europa, in den USA eine gewisse Syrienmüdigkeit zu beobachten in den letzten Jahren. Ich glaube, wir sollten diese Müdigkeit gewissermaßen abschütteln. Ich denke, kurzfristig ist es erstmal wichtig, die humanitäre Unterstützung für das Land weiter aufrechtzuerhalten. Also der Zusammenbruch des Assad-Regimes und die Machtverschiebungen im Land sind ja auch eine große Herausforderung für die Versorgung der Bevölkerung. Über 15 Millionen Syrerinnen und Syrer sind von humanitärer Hilfe abhängig. Diese Abhängigkeit besteht natürlich jetzt auch noch fort und sollte entsprechend aufgegriffen werden. Ich glaube, dann darüber hinaus auch ein politisches Engagement und Unterstützung für innersyrische Prozesse, die notwendig sind zwischen den verschiedenen religions- und ethnischen Gruppen, und auch bei der Ausarbeitung eines neuen Verstaatsvertrags, Gesellschaftsvertrags im Prinzip in Syrien, einer neuen Verfassung. Auch hier, glaube ich, ist internationale Unterstützung notwendig. Und ich denke auch, dass die USA eine wichtige Rolle zu spielen haben, eben als eine Art sicherheitspolitischer Stabilisator im Land, und dieser Funktion, dieser Rolle auch weiterhin nachkommen sollten. Wobei es natürlich perspektivisch und mittelfristig darum geht, dass alle ausländischen Truppen sich aus Syrien zurückziehen sollten, um den Syrern eben auch die Souveränität und Hoheit über ihr Land zurückzugeben.
Michael, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Fabian.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.